NFTI for Biodiversity, das Konsortium der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, in dem es um Datenvielfalt für Artenvielfalt geht. Heute begeben wir uns das vierte Mal in den Rechtsdschungel mit unserem vierten Podcast zu Rechtsfragen im Umgang mit Biodiversitäts- und Umweltdaten. Und dieses Mal machen wir uns die Perspektive der Institutionen zu eigen, die Daten zu verwalten haben. Denn genau das machen viele unserer Participants im Konsortium, das heißt Einrichtungen, Organisationen, Unternehmen, Behörden, Verbände. Alle hegen und pflegen Daten, die wir unbedingt benötigen und die wir zusammenführen, um Artenvielfalt monitoren zu können und mit diesen Daten forschen zu können. Und jetzt stehen diese Institutionen vor vielfältigen Herausforderungen, zum Beispiel auch derjenigen Herausforderung, welche Verfügungsrechte sie in Bezug auf Daten haben und wie sie den Umgang mit den Daten am besten steuern. Das wollen wir heute gemeinsam betrachten. Deswegen von mir herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich bin Ortrun Brandt von der Philipps-Universität Marburg und bin im Bereich Training von NFTI for Biodiversity aktiv und moderiere diesen Podcast heute wieder gemeinsam mit dir, Daniel.
Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Mein Name ist Daniel Cink und ich bin Trainingskoordinator im Großprojekt NFTI for Biodiversity.
Ja, und zu Gast sind bei uns heute zwei Personen. Tom Grünberger vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen, dem UFU in Berlin. Tom, herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen.
Tom, ich wiederhole es immer wieder gerne, dass wir mit dir einen Volljuristen an Bord haben. Du bist am UFU in Berlin intensiv mit der Verbesserung von Planungsfragen im Umweltschutz befasst und wir freuen uns, dass wir mit dir als Kooperationspartner hier schon in der vierten Folge Rechtsfragen erörtern können.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf die neue Folge.
Und noch dazu begrüßen wir heute eine besondere Person als Gast, die eigentlich gar kein Gast ist, sondern die Geschäftsführerin von unserem NFTI for Biodiversity Konsortium, Barbara Ebert. Barbara, schön, dass du dabei bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Und aus gutem Grund haben wir dich heute mit in unserem Podcast, denn im Hintergrund hat uns ja gemeinsam immer wieder bewegt, wie wir unsere Partnerinstitutionen beim Umgang mit den Rechtsfragen zu den Daten weiter unterstützen können. Und gerade du, Barbara, hast da ja sehr prägnante institutionelle Herausforderungen benannt, auch aus deiner langjährigen Erfahrung als Geschäftsführerin des Rats für Informationsinfrastrukturen. Beispielsweise diese Frage, die ich vorhin schon angesprochen habe, nach den Verfügungsrechten, Barbara.
Ja, in der Tat. Das ist einmal aus der Erfahrung beim Rat heraus, aber eben auch aus 20 Jahren Wissenschaftsmanagement an einer Universität, an einem Forschungsinstitut, wo man eben Daten erhebt und wo dann auch die Leitung mit Fragen zu solchen Verfügungsrechten konfrontiert ist und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ja auch Leitplanken geben muss.
Ja, vielen Dank schon mal für diesen Einblick. Und jetzt haben wir ja die Herausforderung, gerade auch in den wissenschaftlichen Einrichtungen, dass die Frage der Verfügungsrechte gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil sie sich je nach institutionellem Status, vor allem innerhalb der Wissenschaftsorganisation, unterscheidet. Tom.
Genau, wir haben es ja mit Biodiversitätsdaten zu tun. Das heißt, es handelt sich in aller Regel um sogenannte angereicherte Datensätze, also Datensätze, die Urheberrechte oder wenigstens verwandte Schutzrechte enthalten, also Fotos oder Tonaufnahmen oder Videoaufnahmen, die belegen, dass es sich um eine gewisse Art handelt. Das heißt, bei denjenigen, die diese urheberrechtsrelevanten Inhalte erstellt haben, entstehen zunächst mal die Urheberrechte und halt Nutzungsrechte. Und dann gibt es halt noch das Datenbankherstellerrecht, das beim Investor entsteht. Und die Frage ist nun, in einer Forschungsorganisation, einer Hochschule zum Beispiel, wer dafür die Daten, die mit diese Rechte beinhalten, verfügen. Und das wird hauptsächlich durch die Arbeitsverträge bestimmt. Es gibt nämlich eine gesetzliche Vermutung, dass Nutzungsrechte an urheberrechtlichen Werken, die im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis entstehen oder auch einem Dienstverhältnis entstehen, auf den Arbeitgeber übergehen. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass die Nutzungsrechte an urheberrechtlich geschützten Werken ja als neben dem Schutz vor Entstellung oder dem Recht, dass man als Urheber genannt wird, vor allem der Monetarisierung ursprünglich dienen sollten. Und genau das wollen wir ja zum Beispiel mit dem Open Science Ansatz verändern. Und bei einem Arbeitsvertrag geht man erstmal davon aus, dass der Arbeitnehmer ja Geld für die Erstellung des Werkes schon erhält. Deshalb ist der Grundsatz, dass die Nutzungsrechte an dem Werk auf den Arbeitgeber übergehen. Allerdings ist nicht gesagt, ob alle Nutzungsrechte übergehen. Es könnte sich einfach auch nur um einfaches Nutzungsrecht handeln. Dann bedeutet das, dass sowohl der Arbeitnehmer oder der Beamte oder Tarifbeschäftigte und auch der Arbeitgeber Nutzungsrechte erhalten. Nun sind wir aber im Bereich der Forschung unterwegs und Forschung und Lehre sind ja frei. Das regelt Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, die sogenannte Wissenschaftsfreiheit. Das führt zu einer gewissen Modifikation dieses Grundsatzes, dass in einem Arbeitsverhältnis entstandene Werke auf den Arbeitgeber übergehen, nämlich dann, wenn wir eine freie Forschungstätigkeit vorliegen haben. In dem Fall, wenn zum Beispiel ein Professor forscht, gehen die Nutzungsrechte nicht auf die Universität bzw. Hochschule über. Aber wenn zum Beispiel ein wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschung tätig ist, muss man schauen, weil für ihn grundlegend natürlich auch die Wissenschaftsfreiheit gilt. Aber die Rechtsprechung nimmt es nur an, wenn er in einem eigenen Forschungsprojekt weisungsfrei tätig ist. Forscht er aber weisungsgebunden, und das ist der Einzelfallfrage, dann gehen die Nutzungsrechte auf die Hochschule über. Ähnlich ist es bei wissenschaftlichen Hilfskräften, nur dass man da generell annimmt, dass sie nicht weisungsfrei, sondern weisungsabhängig arbeiten. Das Ganze hat aber eine weitere wichtige Einschränkung. Wenn jetzt zum Beispiel Studenten in dem Forschungsbereich eines Professors arbeiten, zum Beispiel an einer Masterarbeit, und da Daten erheben, besteht ja überhaupt kein Arbeitsvertrag. Das heißt, in dem Fall bleiben die Nutzungsrechte, wenn es sich irgendwie anderweitig geregelt wird, bei dem Studenten. Dasselbe gilt natürlich auch für Doktoranden, die keinen Anstellungsvertrag haben oder die einen Anstellungsvertrag haben, aber an ihrer Doktorarbeit arbeiten, weil das wäre dann wiederum eine weisungsfreie Tätigkeit. Eine weitere Einschränkung dieser Grundsätze besteht bei Drittmittelprojekten. Hier gibt es ja Förderrichtlinien, Zuwendungsbescheide und andere vertragliche Regelungen, die dazu führen können, dass auch die Nutzungsrechte, die einem Professor zum Beispiel zustehen würden, in dem Fall dann auf den Drittmittelgeber übergehen können oder auch zu gleichen Teilen der Hochschule und dem Drittmittelgeber zugeordnet werden. Weiterhin gibt es noch die Möglichkeit, Arbeitsverträge oder halt Verträge, die Forschungsgruppen untereinander abschließen, sogenannte Data Usage Agreements, abzuschließen, die diese ganzen Regelungen nochmal spezifisch modifizieren.
Ja, Tom, vielen Dank für diesen ersten Eindruck. Und wenn ich es richtig verstanden habe und das auch nochmal in meinen Worten zusammenfasse, dann ist es das hier letztlich wirklich eine Besonderheit des Wissenschaftssystems, eben durch diese grundgesetzlich geschützten Freiheitsrechte. Simpel formuliert, wenn ich Prof bin, habe ich ein besonderes Nutzungsrecht an den Daten. Bei allen anderen ist die Frage entscheidend der Weisungsgebundenheit bzw. des Arbeitsvertrags oder aber anderer Verträge. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, die rechtliche Regelung läuft genau andersherum. Es gibt halt erstmal das Arbeitnehmer-Urheberrecht und weil ich halt eben die Wissenschaftsfreiheit als Professor genieße und nicht weisungsabhängig forsche, geht halt das Nutzungsrecht nicht an die Hochschule über. Aber an sich kann man es genauso formulieren, wie du es gesagt hast.
Und aus Sicht der Hochschule oder der Institution, die wir uns hier ja heute zu eigen machen wollen, dann eben noch die Besonderheit für den Fall, dass Studierende mitarbeiten oder aber Doktoranden, die keinen Arbeitsvertrag haben. Auch in dem Fall geht das Nutzungsrecht jetzt nicht oder das Verfügungsrecht, um das es uns ja heute geht, nicht einfach auf die Hochschule über, richtig?
Genau, so ist das geregelt. Es gibt kein Arbeitsverhältnis zwischen den Studenten und der Hochschule und damit greift die Regelung des Urhebergesetzes nicht, die bestimmt, dass die im Rahmen eines Arbeitsvertrages entstandenen Werke auf den Arbeitgeber übergehen.
Da würde ich nochmal einhaken an der Stelle, um das an einem Beispiel zu illustrieren. Das heißt also, wenn ein Bachelorstudent oder Masterstudent zum Beispiel im Labor Experimente durchführt, dort Daten erhebt, dann sind das erstmal Rohdaten, okay, die sind jetzt erstmal nicht unbedingt vom Urheberrecht geschützt, aber wenn er daraus zum Beispiel eine kleine Datenbank erstellt oder ähnliches, dann kann es ja unter Umständen das Urheberrecht wieder eine Rolle spielen und wichtig werden und in dem Fall liegen diese Daten oder die Rechte an diesen Daten bei dem Bachelor- oder Masterstudenten.
Genau, das siehst du vollkommen richtig. Man könnte natürlich eine faktische Zugriffsmöglichkeit schaffen, zum Beispiel, wenn man jetzt die Daten in der Cloud gespeichert hätte. Aber dadurch würden die Nutzungsrechte an diesen Forschungsdaten nicht auf die Hochschule übergehen.
Wie geht man denn da als Professor dann am besten damit um? Weil dann darf man ja diese Daten nicht so ohne weiteres verwenden.
Nun ja, es kommt ja erstmal darauf an, was ich davon verwenden möchte. Möchte ich jetzt die ganze Datenbank 1:1 übernehmen, dann wird man das mit einem Data Usage Agreement im besten Fall machen. Oder wenn ich nur einzelne Informationen brauche, was ja vermutlich der Regelfall ist, dann würde ja kein Verstoß gegen die Nutzungsrechte vorliegen, wenn ich nur einzelne Fakten, die ja frei sind, verwenden würde.
Ich glaube, so da haben wir wirklich eine ganz große Grauzone in dem wissenschaftlichen Alltag, genau was sowas angeht. weil eben nicht daran gedacht wird, das vor Beginn der Arbeiten oder bevor man überhaupt solche Datenbanken entwickelt, zu klären, wie nachher mit den Nutzungsrechten verfahren wird, wer das Recht hat, das weiterzuentwickeln. Und das Shield Goodwill, glaube ich, dabei, weil auch so ein intrinsisches Interesse daran ist, dass diese Ergebnisse weiter genutzt werden können. Aber ich glaube, wenn man genauer hinschaut, findet man im Alltag der Einrichtung eben ganz, ganz viel, wo in Grauzonen gearbeitet wird.
Ja, damit haben wir jetzt ja diese Besonderheit im Wissenschaftssystem benannt und auch die Grauzonen, in denen da operiert wird. Jetzt nochmal der Schwenk weg von der Wissenschaft hin zu anderen unserer Partnerinstitutionen, die wir ja auch im Konsortium haben, Verbände und Behörden. Wie ist die Lage der Verfügungsrechte über Daten bei Verbänden und Behörden? Wer darf am Ende über die Daten verfügen? Nehmen wir mal das Beispiel Vorgesetzte in Behörden, Tom.
Also in Behörden würde einfach das Arbeitnehmerurheberrecht, wie ich es vorhin beschrieben habe, zur Anwendung kommen, ohne dass sich Mitarbeiter in Behörden auf die Privilegierung durch die Wissenschaftsfreiheit berufen können. Nur ist es da halt rein rechtlich betrachtet noch ein wenig komplexer, aber es ist eigentlich für die Praxis nicht relevant. Bei Behörden ist es ja schlussendlich so, dass immer der Verwaltungsträger handelt. Also wir müssen die Frage trennen, sozusagen, wer verfügt jetzt über die Daten und wer macht das in echt, welche Personen. Ja? Also man kennt das vielleicht, wenn von einem Verwaltungsschreiben, das steht ja dann meistens drunter im Auftrag, das steht halt da drin, weil eigentlich ja immer der Verwaltungsträger handelt, also zum Beispiel das Land Berlin oder die Gemeinde so und so oder der Bund. Aber innerhalb einer Behörde, die ist ja hierarchisch organisiert. Da gibt es eine Führungsebene und es gibt die Arbeitsebene mit Abteilungen und Referaten, Unterabteilungen und anderen Gliederungsebenen. Und wenn beispielsweise in der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verbraucherschutz, Klima und Umwelt in der Abteilung 3, die für Naturschutz zuständig ist, in der Unterabteilung 3b, der Sachbearbeiter Müller zum Beispiel Daten, die bei Managementmaßnahmen gegen invasive Flusskrebse eingefallen sind, an das Bundesamt für Naturschutz meldet, dann macht er das ja im Auftrag für das Land Berlin. Und dennoch ist dieser Stelle, zum einen über das Bundesnaturschutzgesetz und über das Landesnaturschutzgesetz Berlins sowie andere Verwaltungsvorschriften in Berlin, ist ja der Senatsverwaltung für Umwelt, kürze ich es jetzt mal ab, die Aufgabe zugewiesen, diese Datenmeldung zu machen. Und innerhalb der Behörde werden dann die Zuständigkeiten hierarchisch festgelegt und innerhalb dieser Unterabteilung, in der dieser Sachbearbeiter tätig ist, der das eben tut, gibt es dann halt auch Vorgesetzte, die sagen können, wer für was exakt zuständig ist. Aber anders als in der Universität würde jetzt diesen Vorgesetzten nicht irgendwie Nutzungsrecht oder so zuwachsen, sondern es würde immer beim Land liegen.
Für mich wäre super interessant zu wissen, ob dann zum Beispiel das BFN als Empfänger dieser gemeldeten Daten diese dann auch weiterverwerten darf. Oder muss dafür auch immer eine gesetzliche Grundlage vorliegen? Dürften die zum Beispiel sich dann das an Forschende weitergeben oder dürften die sagen, wir spielen das in eine tolle Open Data Datenbank ein, die wir hier gerade gründen, am Monitoringzentrum? Müsste das alles dann durch Gesetze gedeckt sein oder haben die auch einen Entscheidungsspielraum?
Also das ist im Einzelfall zu betrachten und in vielen Bereichen haben die Behörden als Vollzugsorgane auch einen Ermessensspielraum. Aber es muss sich immer im Rahmen der bestehenden Gesetze abspielen.
Vielleicht nochmal kurz zurück zu unserem Sachbearbeiter Müller in der benannten Behörde. Das heißt, letztlich der Sachbearbeiter handelt im Auftrag des jeweiligen Landes und damit begründet sich jetzt kein spezifisches Recht an den Daten aus Sicht des Sachbearbeiters und aus Sicht der Vorgesetzten. Aber in dem Sinne ist dadurch, dass man im Auftrag dieser Behörde handelt, können Vorgesetzte eben entsprechend auf Daten zugreifen. Habe ich das in etwa richtig verstanden, Tom?
Juristisch korrekt würde man sagen, dass der einzelne Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin im Auftrag des Organs handelt, also der Behörde, aber eigentlich für den Verwaltungsträger auftritt. Die Nutzungsrechte gehen auf den Verwaltungsträger, auf die Gemeinde, auf das Land, auf den Bund über. Und die jeweiligen Vorgesetzten haben einfach innerhalb der Behördenstruktur die Möglichkeit, im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben über die Daten zu verfügen.
Und dann haben wir ja noch einen ganz interessanten Fall, weil wir ja doch einige Verbände bei uns dabei haben. Und die Verbände haben ja oft auch Ehrenamtliche. Und wie ist es da? Inwiefern können Verbände auf Daten, Datenzusammenstellungen, die Ehrenamtliche vorgenommen haben, und die auch Mitglied im jeweiligen Verband sind, davon gehen wir jetzt mal aus, zugreifen? Welche Verfügungsrechte haben Sie da oder welche Möglichkeiten?
Ehrenamtliche sind ja nicht in einem Anstellungsverhältnis zu dem Verband und damit wäre hier das Arbeitnehmerurheberrecht nicht anwendbar. Das heißt, wenn keine konkreten vertraglichen Regelungen über die Nutzungsrechte getroffen werden, dann liegen die Nutzungsrechte bei dem ehrenamtlichen Mitglied und nicht bei dem Verband.
Kurz, knapp und klar. Das finde ich sehr gut. Jetzt, wenn wir uns nochmal die Sicht der Institutionen zu eigen machen, ist es ja so, dass sich viele Institutionen, um den Umgang mit den Daten nach innen zu regeln, Datenpolicies geben. Ganz klassisch natürlich die Hochschulen. Wenn wir da auf unsere Knowledge Base auf Forschungsdaten.org gehen, kennen wir alle die lange Liste an Forschungsdatenpolicies, die mittlerweile sehr, sehr viele Universitäten in diesem Land haben. Aber Datenpolicies sind ja auch erstmal nur in Anführungsstrichen Policies. Was ist zur Wirksamkeit aus rechtlicher Sicht zu sagen, Tom?
Ja, vielleicht zunächst einmal sind es ja Werte, die sich die Institutionen selbst geben. Die sind erstmal nicht rechtsverbindlich, aber schaffen natürlich innerhalb einer Organisation trotzdem gewisse Verbindlichkeiten, nicht? Man kennt das ja aus dem Alltag. Nur wenn man alles frei äußern darf, gibt es ja trotzdem gewisse Sachen, die man halt nicht sagt. Genau so würde ich erstmal vom Grundsatz her solche Policies verstehen. Aber sie haben darüber hinaus auch eine faktisch-rechtliche Wirkung. Im Englischen spricht man von Soft Law, im Deutschen vom subsidiären Recht. Es ist ja so, dass jetzt zum Beispiel ein formelles Gesetz aus dem Strafgesetzbuch oder halt auch zum Beispiel das Datenbankherstellerrecht, lateinisch inter omnes, also zwischen allen gilt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen wesentlichen Teil einer Datenbank nehme und die Daten weitergebe und ich hatte nicht das Nutzungsrecht dazu, dann darf auch der Nächste wiederum, der diese Daten hat, nicht über die verfügen, weil das Datenbankherstellerrecht weiterhin gilt. Bei einer Datenpolicy ist das natürlich erstmal nicht der Fall, aber sie kann trotzdem eine Rechtswirkung entfalten. Zum Beispiel kann man sie ungefähr wie eine allgemeine Geschäftsbedingung verstehen, wenn sie in andere Verträge einbezogen wird. Wo kann das der Fall sein? Zum Beispiel in wissenschaftlichen Verlagen. Wenn die Data Policies aufstellen, können sie die mit einer einfachen Klausel zum Beispiel in den Autorenvertrag mit einbeziehen. Und dann müsste man, wenn man da publiziert, auch die Daten entsprechend dieser Data Policy rechtsverbindlich publizieren. Das Gleiche kann auch eine Universität, Hochschule, Fachhochschule mit ihren Data Policies machen, indem sie sie in einer Klausel zum Beispiel in Data Usage Verträge einbezieht oder in Arbeitsverträge mit einbezieht. Also dann wird aus erstmal nicht verbindlichen Data Policies eine rechtsverbindliche Regelung, aber nur zwischen den Parteien. Also nicht inter omnes zwischen allen, sondern inter partes zwischen den Vertragsparteien. Auch relevant ist der Bereich der Drittmittelförderung. Also wenn jetzt zum Beispiel Forschungsförderer oder Drittmittelgeber, die haben ja zum Beispiel Förderbedingungen, Forschungsrahmenrichtlinien, wo Data Policies vorhanden sein können. Sie können sie auch über Klauseln in Verträge einbeziehen. Und dann wäre natürlich die Forschung rechtsverbindlich mit diesen Data Policies auszuführen. Oder auch, wenn man sich jetzt auf ein Forschungsvorhaben bewirbt, muss das natürlich auch schon berücksichtigt werden im Antrag.
Wie ist das jetzt, wenn sich Partner in einem Forschungsprojekt selber eine Policy geben? Typisches interdisziplinäres Projekt, verschiedene Institutionen kommen zusammen, damit das alles miteinander funktioniert. Eventuell ist es sogar noch länderübergreifend, je nachdem, wenn man eine Kooperation hat ins Ausland. Und dann gibt sich dieses Projekt eine eigene Policy. Ist sowas rechtsverbindlich?
Naja, wenn das in dem Forschungs- und Kooperationsvertrag, der dieses Projekt rechtlich rahmt, mit einbezogen wird, dann wäre es rechtsverbindlich. Ansonsten wäre es nur eine Absichtserklärung. Aber natürlich wieder mit der Einschränkung, dass es auch nur zwischen den Parteien verbindlich ist.
So als Wissenschaftsmanagerin im Forschungsreferat einer Uni würde ich immer dazu raten, solche Sachen tatsächlich in den Kooperationsvertrag reinzuschreiben. Da gibt es ja auch ganz oft Klauseln über die Publikation der gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse, wie man da miteinander umgeht, über das Einräumen von Nutzungsrechten gegenseitig an Forschungsergebnissen. Und das ist schon angeraten, da auch ganz klar die Daten mit anzusprechen und die Verfügungsrechte über die Daten oder auch die Absicht, Daten zu publizieren, schon mal festzuhalten zwischen den Partnern. Das schafft Klarheit für alle Beteiligten.
Ja, dem kann ich nur beipflichten. Das sehe ich genauso. Dann kann ich vielleicht noch anschließen. Es gibt in dem Zusammenhang ganz interessant die sogenannten Chilling-Effekt. Dadurch, dass Verantwortlichkeiten geklärt werden oder gewisse Anforderungen formuliert werden, verhalten sich Menschen, die unter diese Policies fallen, halt einfach anders. Vielleicht keine rechtsverbindliche Wirkung, aber auf jeden Fall eine faktische Wirkung. Aber es gibt darüber hinaus auch weitere rechtlich verankerte Wirkungen, zum Beispiel, wenn man Arbeitsverträge auslegt, dahingehend, wer die Verfügungsrechte über Forschungsdaten hat, dann könnte man eine Forschungsdatenpolicy der Hochschule, wo zum Beispiel jemand tätig ist, heranziehen und daraus Rechte und Pflichten herleiten. Also das wäre sozusagen auch eine mittelbare rechtsverbindliche Wirkung einer Forschungsdatenpolicy.
Da würde ich mal kurz einhaken. Das ist wirklich ganz wichtig zu sagen, dass solche Policies auch Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse haben. Mir fällt da auch ein, die Leitlinie guter wissenschaftlicher Praxis, die also im gesamten deutschen Wissenschaftssystem auch als Leitlinien verankert sind. Und da müssen an den Universitäten die wissenschaftlichen Mitarbeiter unterschreiben, dass sie diese Leitlinien einhalten. Die regeln inzwischen auch einiges eben zum Umgang mit Forschungsdaten, aber geben auch eben vor allen Dingen viele Tipps dazu, was man miteinander besprechen sollte, weil ja Forschung doch so operativ ist. Bei den Forschungsdaten-Policies ist ein guter Effekt auch, dass die gemeinsam erarbeitet werden an den Einrichtungen oder von den betroffenen Parteien und schon auch dieses Einigen darauf, was soll da drinstehen, worauf wollen wir uns selber verpflichten. Das hat auch eine sehr gute Wirkung auf die Compliance, also auf das Einhalten dieser Regeln, die man sich gemeinschaftlich gibt. Klar, alle, die später kommen, die sind dann mit dieser Forschungsdatenpolicy konfrontiert. Aber sie geht ja in der Regel durch Mitbestimmungsorgane, zum Beispiel an den Universitäten, durch die Senate und kriegt dadurch auch nochmal so ein Siegel von, das wollen wir hier gemeinsam. Wir hatten uns im Rat für Informationsinfrastrukturen mal die Forschungsdatenpolicies angeguckt, die es so zu dem Zeitpunkt gab, so um 2018 herum. Und da ist uns aber aufgefallen, dass dieses Thema doch vor allen Dingen unter dem Aspekt von Open Data oder Open Science bearbeitet wurde. Also die meisten Forschungsdatenpolicies sagen, man soll Datenmanagementplanung machen, man soll das der Öffentlichkeit zugänglich machen und so weiter. Aber sie klären relativ wenig darüber auf, was Verfügungsrechte sind, welche Entscheidungsbefugnisse gegebenenfalls ausgeübt werden und wie man diese Entscheidungen auch trifft, zusammen mit den Beteiligten. Aber da ist bei den Forschungsdatenpolicies noch ein Bedarf, ein bisschen genauer auszuführen im Hinblick darauf, wer hat die Verfügungsrechte, wer entscheidet eigentlich darüber, dass jemand Daten nachnutzen darf. Vor allen Dingen, weil wir ja auch ganz viele Daten im Wissenschaftssystem haben, die gar nicht unter das Urheberrecht fallen. Und da ist es vielleicht auch nochmal besonders wichtig, dass man miteinander eine Vereinbarung trifft.
Ja, auf jeden Fall. Es spricht ja auch erstmal nichts dagegen, Regelungen, die als Default gelten, festzulegen. Von denen kann ja im Nachhinein noch abgewichen werden. Aber wenn man sich erstmal darauf einigt, was mit nicht urheberrechtlich geschützten Daten, wie du gesagt hast, passieren soll oder wie man mit Datensicherheit umgeht, welche Repositorien benutzt werden, vielleicht auch wie beraten wird, wie geschult wird, wie die Einhaltung überprüft wird, verteilt man halt auch die Verantwortlichkeit für viele wichtige Themen von wenigen Schultern der Führungsetage einer Einrichtung halt auf viele, die davon auch betroffen sind. Und durch die Einbeziehung schafft man natürlich auch Legitimität. Deshalb ist es auch mein Eindruck, dass es sehr gut wäre, das weiter zu verfolgen und die weiter auszubauen. Es ist ja eigentlich ein Vorteil, wenn man sich als Community oder als Institution selber organisieren kann und eben nicht bei vielen Einzelfragen an formellen Gesetzen klebt, die alles detailgenau vorschreiben. Da ist ja am Ende niemandem geholfen.
Ich hatte noch einen Anknüpfungspunkt, eben Risikominimierung. Ne? Also wie ist eigentlich das Rechtsrisiko, wenn man sich Daten widerrechtlich aneignet? Wann findet das eigentlich statt? Also bei Urheberrechtsverletzungen weiß ich, dass es Rechtsstreit gibt. Aber gibt es auch Streitigkeiten, wenn sich jemand Daten aneignet, über die er eigentlich keine Entscheidungsbefugnis hat? Sind solche Fälle denkbar?
Ja, ich vermute, dass das eher eine theoretische Fragestellung ist, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Das liegt vor allem daran, dass die Voraussetzungen einer Datenbank und eines Datenbankherstellerrechts nicht besonders hoch sind. Vor allem, wenn wir über Messdaten sprechen, sobald wir nicht über irgendeinen ungeordneten Zahlenhaufen reden, sondern über irgendwie mit Volltextsuche auffindbare Datensätze, sind wir schon im Datenbankherstellerrecht.
Das heißt, dass diese typische Excel-Tabelle, wo Messdaten gesammelt werden, schon als eine Datenbank anzusehen ist und die somit urheberrechtlich geschützt ist?
Es gibt das Datenbankherstellerrecht, das verwandte Schutzrecht des Investors. Und das wäre dann im Hochschulkontext liegt das in der Regel bei der Hochschule, weil sie ja die Angestellten bezahlt und hier die hauptsächliche Investition in der aufgewandten Arbeitszeit und der aufgewandten geistigen Kraft liegt. Solange es nicht bloß darum geht, dass man irgendwelche Daten berechnet, sondern in irgendeiner Weise eine Messung stattgefunden hat, steht dem Datenbankherstellerrecht jetzt nicht entgegen, dass es nur eine Excel-Tabelle ist.
So aus der Wissenschaftsmanagement-Perspektive, wenn ich denke, ich helfe an meiner Einrichtung, dass mit den Daten vernünftig umgegangen wird, hätte ich jetzt wahrscheinlich eher in die Richtung gedacht, ich helfe mit den Leitplanken dabei, dass meine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich nicht widerrechtlich Daten aneignen und dann die Reputation leidet. Das wäre so in meinem Kopf der größte Schaden gewesen, aber tatsächlich, wenn man Datenbankherstellerrecht nochmal mit einbezieht, könnte tatsächlich ja auch eine andere Institution daherkommen und sagen, das ist hier nicht nur ein Konflikt zwischen zwei Wissenschaftlern, sondern hier habt ihr auch unsere Rechte verletzt, richtig?
Ja, wobei wahrscheinlich die Entwicklung eher dahin gehen wird, dass das Datenbankherstellerrecht an Bedeutung abnimmt. Es ist auch der Weg, den der Gesetzgeber einschlägt, weil es ja im Endeffekt den ursprünglichen Sinn, für den es eingeführt worden ist, nicht erfüllt. Es stammt ja aus dem Jahr 1996 und sollte der europäischen Datenwirtschaft einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Und man ist sich mittlerweile vollkommen im Klaren darüber, dass das nicht funktioniert hat. Und es gelangt ja eigentlich jetzt zu einer zweiten Bedeutung in diesem ganzen Open Science, Open Data Kontext, wofür es überhaupt nicht gemacht wurde und bringt eigentlich nur Probleme. Das ist zumindest meine Einschätzung und ich glaube, ich stehe damit auch nicht ganz alleine da. Das hat auch mittlerweile der europäische Gesetzgeber erkannt und führt deshalb immer mehr Ausnahmen vom Geltungsbereich des Datenbankherstellerrechts ein. Zum Beispiel mit dem ganzen Internet of Things Daten, die werden jetzt nach dem Digital Services Act ausgenommen vom Datenbankherstellerrecht.
Ja, tatsächlich ist ja die große Angst vor Datenklau und wie man sich davor schützen kann, in der Wissenschaft doch ein großes Thema. Gerade wenn es dann Daten sind, wo kein Urheberrecht drauf liegt, wenn dann ein Kooperationspartner die nimmt und damit Dinge tut, über die man vorher nicht gesprochen hat, kann das ja schon zu Konflikten führen.
Ja, absolut. Wenn das der Kooperationspartner macht, dann hilft die Vereinbarung, die man geschlossen hat im FOE-Vertrag. Aber wenn es jemand Drittes macht, der durch irgendjemanden in dieser ganzen Konstellation an die Daten gelangt ist, dann hat man keine rechtliche Handhabe mehr über die vertraglichen Vereinbarungen, weil er ja einfach kein Vertragspartner ist. Und dann helfen tatsächlich nur die Nutzungsrechte, wenn es denn welche gibt.
Wenn Ressourcen an so Einrichtungen entstehen und man sagt, man möchte die eigentlich gerne weiterverwerten, Stichwort die von Verwertungsketten. Und da sind aber an der Entstehung sehr, sehr viele Beteiligte gewesen und man kann deren Beiträge nicht mehr so recht zurückverfolgen. Das kann ja doch für so einen Verband oder vielleicht auch mal für eine Forschungseinrichtung, die da so ein Datenprodukt weiterentwickeln oder in die nationale Forschungsdateninfrastruktur einbringen will, kann es ja auch so ein paar Unwägbarkeiten geben. Dann. Dem würde man vorbeugen, indem man das arbeitsrechtlich vor allen Dingen regelt oder vielleicht über sowas wie Datenüberlassungsverträge agiert. Das hat man da noch Möglichkeiten.
Naja, man muss bei jedem Entstehungsweg das richtige Werkzeug wählen. Bei den Ehrenamtlichen, die werden ja die Daten vermutlich irgendwo erfassen und oder hochladen zum Beispiel, dann würde ich bei diesem Tool eine Nutzungsbedingung ranhängen. Oder man kann es natürlich auch über einen Datennutzungsvertrag machen.
Ja, Tom und Barbara, vielen Dank für diesen Input zu diesen Fragen. Wir haben ja heute einen weiten Bogen gemacht. Wir sind gestartet mit den Verfügungsrechten einmal in der Wissenschaft, haben da nochmal die Besonderheit herausgearbeitet, sind dann weitergegangen über Verbände und Behörden, was da zu beachten ist und sind dann bei den Datenpolicies gelandet. Und für mich ganz erstaunlich, dass sie doch weit mehr rechtliche Wirkung entfalten können, wenn man sie klug einbindet. Das finde ich ein ganz positives Signal, da wir uns doch alle sehr bemüht haben, in unseren eigenen Organisationen solche Datenpolicies auf den Weg zu bringen, sowohl für die ganzen Institutionen als auch für einzelne Forschergruppen beispielsweise. Insofern denke ich, haben wir heute viel Ermutigung bekommen und vor allem den Hinweis, soweit es geht, die Dinge zu regeln, sei es mit Leitlinien, sei es mit Kooperationsverträgen. Und so, denke ich, können wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen heute viele Impulse mitgeben. Vielen Dank euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge.